Ja, stell dir vor, ein Nachbarland von dir, von der Schweiz, ist dem Größenwahn verfallen. Ich sage jetzt nicht welches, und hat expandiert, unter anderem in die Schweiz. Ganze Schweiz eingenommen. Die letzte Hochburg, die geblieben ist, ist Zürich. Nochmal? Die letzte Hochburg, die geblieben ist Zürich. Man hat die alten Stadtmauern wieder aufgebaut, hat sich verschanzt hinter der Stadtmauer und die Tore geschlossen. Die Feinde sind angekommen und belagern jetzt die Stadt. Die politische Elite der Stadt steht auf dem Helvetiaplatz, um sich zu beraten. Und dort steht ein Mann auf, ein gläubiger Mann. Er greift das Wort und verkündet vor ihnen: Das hat Gott euch zu sagen. Wer von euch in dieser Stadt bleibt, Zürich, der wird durch Seuchen, Hungern und Bomben sterben. Wer aber rausgeht zu den Feinden, die da das Land Zürich belagern, der soll am Leben bleiben und der wird sein Leben retten. Denn so spricht der Herr: Die Stadt hier, die wird übergeben werden dem Herr da draußen, was die Stadt belagert. Und der fremde König, der wird die Stadt einnehmen. Da kommt die politische Elite zusammen zur Stadträtin, zur Stadtpräsidentin: Lass doch diesen Mann töten, sagen sie zu ihr. Denn wenn er so redet, dann nimmt er den Kriegsleuten, die hier in der Stadt sind, die kämpfen wollen, den letzten Mut. Wenn der solche Worte zu ihnen sagt, denn der Mann, dieser gläubige Mann, der sucht nicht das Heil von den Leuten hier in der Stadt, sondern der möchte das Unheil von den Leuten. Zwei Stimmen, die ihr hört. Ihr seid Teil von der letzten Bevölkerung in Zürich. In der Stadtmauern hört diese zwei Stimmen. Die eine Stimme, die sagt: Übergebt euch dieser fremden Macht, dann werdet ihr Frieden haben, euch wird nichts passieren. Und die andere Stimme, die ihr hört, kämpft. Die eine Stimme von Gott, die andere Stimme von Menschen. Die eine fordert Glauben, dass nichts passieren wird, die anderen fordert den Kampf. Kennst du das? Dass du so einen Impuls kriegst, wo du denkst, kommt von Gott? Das soll ich jetzt machen? Vielleicht gerade vorhin in der Lobpreiszeit, dass wir diese Lieder gesungen haben von Gott, der fähig ist, der mächtig ist, hat vielleicht Gott zu dir geredet und du hast gemerkt, hey, wenn der so fähig ist, dann habe ich eigentlich dort oder dort einen Auftrag. Oder vielleicht kennst du auch beim Bibellesen, man schlägt die Bibel auf, liest in Gottes Wort und merkt dann, wow, ist das ein Gott? Was, der möchte es von mir? Hey, ich setze es um. Und dann kurz danach, wenn man so drüber nachdenkt, was es jetzt bedeuten würde, wenn ich das jetzt wirklich umsetzen würde, was, da kommt so eine andere Stimme. Die dann sagt, weiß nicht, überleg es dir doch mal genau. War das wirklich Gottes Stimme? Ich glaube, ich habe mir das nur eingebildet und ach, ich bin jetzt schon so lange im Glauben. So Sachen habe ich eigentlich am Anfang gemacht, aber... Und die andere Stimme, die ist ziemlich gut im Argumentieren. Die hat ziemlich viel Übung, mich davon abzubringen, von dem Impuls, was Gott mir gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die gibt mir so viele Gründe, warum ich das nicht tun kann. Jeremia 38, Vers 1 bis 4. Es hörten aber Schefatja, der Sohn Mattans, und Gedalja, der Sohn Paschurs, und Juchal, der Sohn Schelemjas, und Paschur, der Sohn Malkias, die politische Elite der damaligen Zeit zusammengefasst. Die Worte hörten sie, die Jeremia zu allem Volk redete. So spricht der Herr: Wer diese Stadt, in dieser Stadt bleibt, der wird durch Schwert, Hunger und Pest sterben müssen. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern oder Babyloniern, Leute von Babel, der soll am Leben bleiben und wird sein Leben wie eine Beute davonbringen. Denn so spricht der Herr: Diese Stadt soll übergeben werden dem Herr des Königs von Babel und er soll sie einnehmen. Da sprachen die Oberen zum König: Lass doch diesen Mann töten, denn auf diese Weise nimmt er den Kriegsleuten, die noch übrig sind in dieser Stadt, den Mut, desgleichen dem ganzen Volk, weil er solche Worte zu ihnen sagt. Denn der Mann, der sucht nicht, was diesem Volk zum Heil dient, sondern was zum Unheil dient. Das Volk Israel bestand zur damaligen Zeit aus so wie zwei Teilen. Gab es das Nordreich und das Südreich. Wobei, man muss sagen, zu der Zeit von Jeremia ist schon was passiert gewesen. Da waren die Assyrer Weltmacht damals. Die haben das Nordreich belagert und zerstört. Dann kam ein anderes Reich, die Babylonier. Die haben stark expandiert. Einmal haben sie die hier eliminiert. Und dem Rest hier unten, dem Südreich Juda, haben sie gesagt: Wir machen einen Deal mit euch. Ihr zahlt uns ein Tribut. Und dann lassen wir euch in Frieden. Zahlt Geld und wir lassen euch in Frieden. Tribut zahlen, das ist so eine Sache. Das macht man eine Zeit lang, aber irgendwann merkt man, ist doch nicht so bequem, immer einen großen Batzen vom eigenen Einkommen abzugeben. Das heißt, die überbliebenen Juden in Juda haben irgendwann gesagt: Du, da gibt es doch noch ein anderes Volk, die Ägypter. Wie wär's, wenn wir mit denen eine Allianz bilden? Wir gehen zu denen und mit denen zusammen sind wir stark und können denen sagen: Tribut, das wollen wir nicht mehr zahlen. Und in dieser Zeit hier ist nun der Prophet Jeremia am Wirken. Wer in der Bibel liest, der weiß, wie es dann am Schluss ausging. Es war nicht die beste Idee, sich gegen die Babylonier aufzulehnen, weil die waren dann doch nicht so stark. Die kamen dann, die Babylonier haben irgendwann die hier und dann die hier eingenommen. Aber wir sind noch nicht ganz dort. Ah, und dann kam es natürlich dazu, dass die ins Exil gegangen sind. Und derzeit spricht jetzt dieser Text. Die Babylonier belagern, fast alles eingenommen, Jerusalem liegt noch da. Sie fangen schon an, Erdwall aufzuschütten, damit sie dann drüber laufen können und nehmen bald dieses Land ein. Und ihr könnt euch vorstellen, die politische Elite in diesem Land, die hatte natürlich viel zu verlieren. Die haben den ganzen Immobilien gehört, die hatten ihre Gärten angelegt, die hatten sehr viele Geschäfte dort, Wohnanlagen. Und sie würden viel Wohlstand verlieren, wenn die sich jetzt hier ausliefern würden. Die dürften zwar dann in Frieden weiterleben, aber ihr Land würden sie verlieren. Also treten die auf und sagen, das ist nicht gut, was der Jeremia da sagt. Lass doch diesen Mann töten, denn er nimmt den Rest der Kriegsleute den Mut. Und er will gar nicht das Heil für uns, sondern will eigentlich das Unheil. Der redet eigentlich die Sachen, die Babylon möchte. Die lehnen also Jeremia ab, weg mit ihm und behaupten, es geht ums Wohl der Leute. Und die sagen, Kampf, das bringt Sicherheit. Und die Leute stehen jetzt vor der Wahl, sollen wir kämpfen oder sollen wir glauben? Wie hat der König reagiert? Und jetzt wäre es hilfreich, wenn man die eigene Bibel dabei hat. Also ich empfehle es immer sehr, eine Bibel mitzubringen. Mir wurde gesagt, es liegen keine auf, bei uns liegen sie auf, wenn wir einen festen Saal haben. Und ich habe mir gedacht, ich bringe sie bewusst mal nicht mit auf PowerPoint, damit man wirklich, weil ich könnte ja alles hinbeamen, oder? Ich könnte euch irgendwas erzählen. Aber wenn ihr euer Smartphone nehmt, Jeremia 38 aufschlagt oder die Bibel, die ihr dabei habt, könnt ihr jetzt schauen, wie reagiert der König, Vers 5. Was die politische Elite wollen. Gebt ihnen die Hände von denen. Und dann sagt er noch, denn der König vermag nichts wider euch. Der König hat keine Macht. Der König war ungefähr in meinem Alter. Aus meiner Perspektive, weiß ich, wie ihr das seht, also so einem kräftigen Alter, da will man was erleben und ist man kräftig und in so einem Alter war er. Ja? Er hat keine Macht, er ist der König. Ich kann nichts gegen die machen. Ist es wirklich so? Der König sprach, siehe, er ist in euren Händen, denn der König vermag nichts wider euch. Er hat die Macht gehabt, auf die Worte von Jeremia zu hören, aber Gehorsam ist ihm nicht so wichtig gegenüber Gott. Er schweigt. Und dann wird die Wahrheit von Jeremia, wo kommt sie hin? Wo wird er hingesperrt? Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne. Vom Königssohn, die im Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Er muss in den Dreck runter, wird weggesperrt, und ich finde, es ist noch so ein bisschen, sie fordern vom König so, hey, lasst den töten, okay, dann macht ihr das, oder? So typisch Pilatus, ich wasche meine Hände in Unschuld, ihr macht das, ihr seid die, wo das gefordert haben. Und sie wollen kein Blut an ihren Händen haben. Also, es gibt eh kaum Wasser, wir sind schon lange belagert, sieht man die Not in der Stadt, wir lassen ihn runter, die Zisterne und da unten, ja, wenn er halt dann umkommt, wir waren es dann ja nicht. Und er steckt im Schlamm drin. Und man merkt so, die andere Stimme ist eine Lügenstimme. Sache, die nicht von Gott kommt. Bis jetzt haben wir die Rolle vom König betrachtet, Jeremia. Wie geht er mit der Stimme von Gott um? Hat er auf sie gehört oder aufs andere? Was meint er, was ging in dem vor? Da hörst du das Reden von Gott. Dann sagst du, okay, ich trau mich. Ja, ich stelle mich raus, ich trau mich, ich sage jetzt, was Gott mir eingegeben hat. Und dann kommt's gut. Nein, dann kommt es überhaupt nicht gut, oder? Dann kommt Widerstand und dann fragt man sich, jo, also man steht da nicht im Text, aber ich stelle mir das vor im Kopf, so, ja, war das jetzt wirklich Gott? Jetzt bekomme ich da Widerstand, das war doch Gottes Stimme. Und dann wieder, und dann wirst du doch in die Zisterne gesteckt, dann denkt er sich, oh, nicht schon wieder, wer den Jeremia ein bisschen kennt, was mit dem alles schon gemacht wurde. Schon wieder bin ich eingesperrt, kann das wirklich Gottes Weg sein? Ich weiß nicht, ich mag so Wow-Geschichten, wenn Leute erzählen von ihren Erlebnissen, die sie mit Gott gemacht haben. Und dann so, ja, und dann habe ich auf Gott gehört, dann habe ich das gemacht und dann ist das Große passiert mit Gott. Das sind so schöne Geschichten, die man erzählt. Zeugnisse nennen wir sie. Aber ich glaube, so wir kennen doch genau die anderen Geschichten. Ob ihr von euch selber kennt, wo ihr mal so einen Gehorsamschritt gemacht habt, sowas gewagt habt, mutig gewesen seid und dann kam Widerstand, dann ist es nicht gut rausgekommen, zumindest erstmal nicht. Ich glaube, ihr könntet Geschichten erzählen darüber. Und die Frage stellt sich, bin ich dann weiterhin da gehorsam? Kann man Gott so vertrauen? Ich bewundere den Jeremia. Er hätte auch schweigen können. Die Argumente von Gegnern, die waren extrem gut. Schweig doch, das ist unvernünftig, was du da machst. Das gibt Unruhe. Aber Jeremia riskiert es. Jeremia kündigt wirklich dieses Schwert an, den Hunger an, die Pest an über Jerusalem. Die einzige Hoffnung, gebt euch in die Hand von den Feinden. Wieso? Weil ihm der Gehorsam wichtiger war als die Risikolosigkeit. Der Gehorsam war ihm wichtiger als die Risikolosigkeit. Und da muss ich an Jesus denken. Der Gehorsam war ihm wichtiger als die Risikolosigkeit. So bewegt, was du vorhin gesagt hast, vor dem Lied. So ein großer, mächtiger Gott wird Mensch und geht einen gehorsamen Weg. Er hätte überall sagen können, komm, ich mach so, dann ist die Schwierigkeit weg. Und so, der Weg ist frei. Und Kreuz, ich gehe einen anderen Weg. Er hat gesagt, nein, ich gehe diesen Weg, einen Gehorsamsweg, den will Gott von mir. Was für ein Vorbild Jesus. Und was für eine Kraft dann auch. Weil er das gemacht hat, können wir heute hier sein. Weil er das gemacht hat, können wir heute Kirche sein. Weil wir das gemacht haben, lebt eine Kraft in uns, eine Auferstehungskraft. Deswegen ist Gehorsam nichts mehr Gefährliches, sondern Gehorsam, da kommen wir in Gottes Spur. Da wirkt Gott in uns, da bestätigt er uns. Da gibt er uns die Kraft dazu. Und dann im Vers 7, als aber Ebed-Melech, und Luther übersetzt noch recht alt, so der Mohr, also der Dunkelhäutige, ein Kämmerer in des Königs Haus hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte und der König gerade im Benjamin-Tor saß, da ging Ebed-Melech aus des Königs Haus und redete mit dem König und sprach, mein Herr und König, diese Männer handeln übel an den Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muss er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Wer hilft ihm jetzt? Nochmal? Ja, der Nicht-Jude, nicht sein Landsmann, von dem, wo er nicht die Hilfe erwartet hätte. Und der heißt Ebed-Melech, das heißt, der Diener des Königs hat nicht mal einen Namen. Hier, nicht sein Vorname oder so. Ja? Der Knecht, der Kämmerer oder der Diener vom König. Von dem kommt Hilfe? Von dem hätte der nie Hilfe erwartet und der setzt sein Leben aufs Spiel. Was macht er? Der geht zum König hin und fragt ihm, du, das ist nicht richtig. Da kann man schnell den Kopf rollen, wie du wendest dich gegen mich hier auf. Er riskiert es und das ist Gottes Weg. Gott hilft dort, wo wir es nicht erwarten würden, wenn wir einen gehorsamen Schritt gehen. Will uns zappeln lassen manchmal. Ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst und was für eine Situation, wo du von dir gehorsam gefordert wird. Vielleicht hast du auch jemand drin, der hat noch keine direkte Beziehung zu Gott, sondern eine lebendige Beziehung. Da ist es gefordert, jetzt einen Glaubensschritt zu gehen, einzulassen auf das Ungewisse, mich dem Jesus auszuliefern. Oder vielleicht ganz neu mich anzuvertrauen, diesem Jesus, den man ja nicht direkt sieht, oder? Gehorsamschritt gehen. Ja, wahrscheinlich hat Jeremia ihn nicht mehr gekannt. Der ihm hilft, ist nur Gott bekannt. Und was macht Jeremia? Er bleibt dran. Da befahl der König Ebed-Melech dem Mohren, nimm von hier 3 Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. Es kommt doch noch gut. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging ins Königshaus, in die Kleiderkammer, nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und Ebed-Melech sprach zu Jeremia, lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil. Und Jeremia tat es. Also da sorgt sogar noch Gott drum, dass er komfortabel nach oben kommt, oder? Aus der Zisterne raus. Also ich finde es noch ein schönes Detail, was hier erwähnt wird. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken und so blieb Jeremia im Wachthof. Was, der haut nicht ab? Macht sich nicht davon? Darf raus, bleibt da und macht weiter. Unglaublich, er bleibt an Gott dran. Obwohl da so viel Widerstand und kein sichtbarer Erfolg da ist. Gott hat ursprünglich mal dem Volk ein Gebot gegeben. Der hat ihnen gesagt, wie es mit dem König sein soll, schon bevor es einen König gab. Und hat den Leuten dann gesagt, wenn ihr einen König habt, vergesst eines nicht. Und König, vergesst du eines nicht. Vergiss nicht hier drin zu lesen. Vergiss nicht in der Bibel zu lesen. Und wenn man das Kapitel davor liest, dann sieht man noch, die Leute haben noch ihre frommen Aktivitäten gemacht. Religiösen Handeln gab es noch. Na, von außen hätte man es nichts anderes beobachtet. Aber sie haben aufgehört, auf Gott zu hören. Und dann noch dieses, es war ja mega Versuchung, also lest mal zu Hause ein Kapitel davor. Die haben ihnen am Anfang nämlich noch geholfen. Da sah es noch so aus, als ob die Babylonier vertrieben werden. Oh, das ist schon ein guter Weg, haben es doch gut gemacht. Also war recht herausfordernd, da Gott zu gehorchen. Weil die Leute hatten das aufgehört. Und es hat zur Folge, bei einer Krise, da will man noch Hilfe, aber sonst will man nichts mit Gott zu tun haben. Und heute hat sich nicht so viel verändert, wenn ein Volk aufhört, hierin zu lesen, dann schreit es nur noch, wenn die Not kommt. Gott, wo bist du? Und sonst bleiben sie nicht an Gott dran. Ich lese es nicht die Verse weiter, das könnt ihr zu Hause weiterlesen. Der König hat eine zweite Chance bekommen. Aber ob er dann gehorcht oder nicht, das könnt ihr dann selber nachlesen. Ich höre immer wieder in Gesprächen, wenn ich mit Leuten bei uns in der Gemeinde rede, dass Leute sagen, die schon länger im Glauben sind, weißt du, Andreas, ich merke, ich habe mal richtig für Gott gebrannt. Ich war mal richtig feurig. So am Anfang im Glauben, als ich da stand. Aber ich habe mich dann irgendwie unbewusst langsam zu den religiösen Aktivitäten hinbewegt. Ich tue noch gute Dinge, ich helfe ein bisschen in der Gemeinde mit. Aber irgendwie ist es so ein bequemer Weg geworden, so ein angepasster Weg. Ich habe den Glauben irgendwie so in mein geschäftiges Leben mit hineingepackt. Aber weißt du, irgendwie ist der Glauben mir so vertraut geworden. Ist irgendwie alles so vorhersehbar geworden. Und ich merke, ich verfüge eigentlich selber über meine Zeit. Ich sage eigentlich, was ich mit meiner Zeit mache. Und nur so ein bisschen auch noch Gott. Wahrscheinlich ist es bei euch in der Gemeinde nicht so, aber ich kenne die Gespräche bei uns. Ich möchte am Schluss von der Predigt eine Umsetzungsart zeigen. Ich habe in meinen letzten Ferien ein Buch gelesen, vielleicht kann ich es einblenden, das 10-Sekunden-Prinzip. Also wer das Buch kennt, mega herausfordernd. Also so ein Buch, so ein ganz dünnes Buch. Ich habe mir gleich 3 Stück gekauft. Ist leider vergriffen, aber antiquarisch kriegt man es eben noch. Deswegen konnte ich sie kaufen. Als elektronisches Buch gibt es auch noch. Und ich kann weiterklicken. Tu als nächstes, also das sagt er so als Beschrieb von dem Buch, tu als nächstes einfach das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. Warte nicht länger als 10 Sekunden. Und wege nicht erst alle Zweifel, Risiken und Nebenwirkungen ab. Denn der Autor weiß aus eigener Erfahrung, wer zu lange zögert, entscheidet sich gegen Gottes Auftrag. Das 10-Sekunden-Prinzip hilft, die schnelle Entscheidung für das Richtige zu trainieren und praktische Jesus-Nachfolge im Alltag zu erleben. Und er ermutigt dazu, wenn du einen Impuls bekommst von Gott, dann entscheide in den nächsten 10 Sekunden. Vielleicht nimmt man sich dann vor, schreibt sich in den Kalender rein. Ich mache das dann. Das ist bei uns in der Gemeinde gemacht. Wir haben danach so einen WhatsApp-Chat gemacht, wo jeder wollte, konnte da reingehen. Und haben dann ständig ausgetauscht, was wir erlebt haben mit Gott. Dann erlebst du nämlich Gott. Wir haben einen lebendigen Gott, der redet. Aber ich kann dir versprechen, nach den 10 Sekunden kommt die zweite Stimme. Wenn sie trainiert ist bei dir. Vielleicht geht es bei dir auch nicht so, weil du so gehorsam bist. Ja, vollkommene Hingabe ist schwierig, aber absolut macht's machbar. Als nächstes einfach das tun, was Jesus von uns möchte. Und bitte nicht beim Autokauf. Bitte nicht bei der Partnerwahl und bitte nicht beim Hauskauf. Da soll man es nicht machen. Da ist es gut nachzuprüfen. Außer du bist so ein Jeremia-Typ. Du bist so gehorsam, lebst so das Enge, dann kannst du es auch bei solchen Entscheidungen machen. Aber wenn du jetzt nicht so diese Linie vom Jeremia bist, dann da lieber nicht. Aber sonst beim Alltag, bei kleinen Dingen. Und was wäre denn das Schlimmste, wenn diese Stimme dann nicht von Gott war? Was wäre das Schlimmste, wenn sie nicht von Gott gewesen wäre? Was hättest du dann getan? Wenn du als nächstes einfach das tust, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte, dann hättest du was Gutes getan. Und recht herausfordernd fand ich noch und für mich so inspirierend in dem Buch, dass er am Schluss dann sagt, und wenn du merkst, du warst mal nicht gehorsam, dann hast du Hausaufgaben. Und zwar dir zu überlegen, wie werde ich das nächste Mal reagieren? Wenn ich nächstes Mal in eine Situation komme, ich erlebe oft, dass ich nicht gehorsam bin. Leider. Dann habe ich die Aufgabe zu reflektieren und zu sagen, hey, wenn ich nächstes Mal die gleiche Situation kommt, dann will ich so reagieren. Wenn ich nächstes Mal angesprochen werde von jemandem, dann werde ich das sagen. Wenn ich nächstes Mal einen Impuls bekomme, vielleicht lese ich hier in euren News drin, lese ich so und lese, oh, Jobbörse. Und bekomme dabei einen Impuls von Gott, Hey, dort will mich Gott haben. Dann es umzusetzen. Weil die andere Stimme kommt schnell, oh, mein Kalender und da, das habe ich schon und dort und Kinderhütedienst, ja, ich arbeite in meinem Job doch schon ständig mit Kindern und da kann ich auch nicht am Sonntag. Ihr kennt die Stimmen, oder, die dann kommen, was man dafür Impulse bekommt. Wenn Gott von uns was möchte, dann müssen wir es tun. So spricht der Herr, wer hier bleibt, der wird umkommen. Wer das tut, was Gott möchte, der wird am Leben bleiben. Ich freue mich, dass wir nochmal einen Liedblock haben, dass wir nochmal 3 Lieder singen, wo wir vielleicht ganz bewusst es so nochmal durch den Kopf laufen lassen, die Worte von Jeremia, und uns fragen, hey, wo wurde ich angesprochen von ihm? Nicht von meinen Worten, von ihm, von Gottes Wort, von dem Text hier. Was möchte ich davon umsetzen? Wo nehme ich vielleicht gerade mein Handy vor und trage mir gerade eine Notiz rein? Das möchte ich jetzt morgen machen. Wo hast du einen Impuls bekommen von Gott? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir sehr für dein gutes Wort. Danke, dass es herausfordernd ist. Danke, dass du uns herausforderst und damit zeigen willst, du bist ein lebendiger Gott. Du bist nicht ein toter Gott, wo selber kämpfen muss, sondern wo wir glauben können. Und Jesus, ich bitte dich für die Gemeinde hier, die FEG Zürich, und auch für mein Leben, dass wir das erleben dürfen. Dass wir erleben dürfen, wenn wir gehorsam sind, dann erleben wir den lebendigen Gott. Dann erleben wir Großes mit dem lebendigen Gott. Dann gehen wir durch Schwierigkeiten durch und wissen, Gott ist bei mir. Danke, dass du die Gemeinde hier segnest, dass du deutliche Impulse setzt, dass sie gehorsam das machen kann, was du für sie parat gemacht hast. Danke, dass du jetzt Glauben schenkst hier in der Gemeinde, dass sie ein Bild bekommt, für die Gemeinde, wo sie werden sollen. Amen.